Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Wie viele Schönheitsoperationen jedes Jahr in Deutschland durchgeführt werden, das weiß niemand genau. Die Schätzungen liegen so zwischen 80.000 konservativ und über 900.000, also mehr als 10-mal so viel. Besonders beliebt sind Straffungen rund um die Augenpartie, Fettabsaugen an Oberschenkeln und Hüften, Nasen- und Lippenkorrekturen, aber auch Haartransplantationen. Nicht immer allerdings ist das Ergebnis so, wie es der Patient sich vorher gewünscht hat. Wie riskant sind Schönheitsoperationen? Wie findet man den richtigen Schönheitschirurgen? Was darf ich von ihm erwarten? Und was kostet eine Schönheitsoperation? Ästhetische Chirurgie zwischen Schönheit und Risiko. So lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden drei Themen. Die Influenza-Grippewelle rollt über Deutschland. Zahlen und Einschätzungen aus dem Robert-Koch-Institut. Wie gefährlich ist das neue Coronavirus in China? Neue Erkenntnisse zu Ausbreitung und Sterberaten. Und umstrittene Anwendung. Die Magentablette Zytotec wird bei Schwangeren zur Einleitung von Geburtswehen eingesetzt. Nach den 11 Uhr Nachrichten setzen wir uns intensiver mit den Risiken von Schönheitsoperationen auseinander und fragen nach den fachlichen Qualifikationen, die ein ästhetisch-plastischer Chirurg haben muss. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt, ästhetische Chirurgie zwischen Schönheit und Risiko. Unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Dirk Frank Richter. Er ist Chefarzt der Abteilung für plastische Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling. Guten Morgen, Herr Dr. Richter.
Schönen guten Morgen.
Kaum ein Bereich der Medizin unterliegt so sehr dem Wechselspiel der Mode wie die Schönheitschirurgie. Die Vorstellung der Menschen, was schön sei, ändert sich. Gibt es bei Schönheitsoperationen eigentlich aktuelle Trends? Gibt es bestimmte Eingriffe, die jetzt häufiger nachgefragt werden als früher?
Da muss ich Ihnen leider recht geben, dass diese Art der Medizin Schwankungen unterliegt, Trends unterliegt und diese Trends sind momentan oder neuerdings sehr den neuen Medien zugeordnet. Und wir sehen große Veränderungen durch die Social-Media-Aktionen, ob Instagram oder Facebook. Da werden schon Trends gesetzt und da werden Ideale vorgelebt, die von Patienten aufgegriffen werden und die dann zu uns kommen und wir uns gefragt werden, können Sie da was machen? Kann ich so aussehen wie diese Dame.
Das heißt, da kommt jemand und hat so ein Bild, ein Foto von Instagram und sagt, so möchte ich auch aussehen.
Ja, die haben eine klare Einschätzung von dem, wie sie aussehen wollen.
Mhm. Ich höre da eine bestimmte Zurückhaltung bei Ihnen raus.
Irgendwie. Ja, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, weil in der Medizin nicht alles machbar ist, was man sich wünscht. Und eine wunscherfüllende Medizin ist eben auch immer mit Risiken behaftet. Nicht alles ist möglich, nicht alles ist machbar, aber da glauben eben viele Leute nicht dran. Und insbesondere die jüngere Generation hat es vorgelebt bekommen oder erlebt es eben durch das Internet. Alles ist jederzeit verfügbar und machbar. Und das ist leider in der Medizin, insbesondere in der plastischen Chirurgie, eben nicht.
Sie sagen insbesondere die jüngere Generation. Werden Ihre Patienten immer jünger?
Ja, eindeutig. Der Trend ist so, das belegen auch die Zahlen, insbesondere in dem nicht operativen Bereich. Das heißt, diese anfänglichen Begegnungen mit der ästhetischen Chirurgie, zum Beispiel Unterspritzungen, Botox, das sind Patienten, die eben auch deutlich jünger sind.
Mhm. Damit sind wir schon auch bei den medizinischen Fragen, die uns ja hauptsächlich beschäftigen sollen. Welche aktuellen medizinischen Trends gibt es denn in der Schönheitschirurgie?
Wir sehen natürlich sehr viele Entwicklungen im Bereich der nicht so invasiven Chirurgie, das heißt also der nicht so großartig operativen Eingriffe, sondern vielmehr in der Richtung der Unterspritzungen. Da hat sich insbesondere die Eigenfettbehandlung in letzter Zeit sehr stark etabliert. Die Eigenfettbehandlung bedeutet, dass man Fett beispielsweise vom Knie oder vom Bauch absaugt, in einer bestimmten Weise aufbereitet und dann zum Beispiel zur Faltenunterspritzung benutzen kann.
Zur Faltenunterspritzung zum Beispiel im Gesicht? Oder wo wird das
beispielsweise im Gesicht. Man kann es auch verwenden mittlerweile, um ganze Brüste wiederherzustellen oder auch Brüste zu vergrößern oder um irgendwelche Dellen auszugleichen. Das Interessante an der Technik ist, dass in diesem Fett Stammzellen mit verpflanzt werden, das heißt körpereigene Stammzellen, die das Gewebe, wo es hingespritzt wird, verjüngt, also regeneriert. Deswegen sprechen wir auch von regenerativer Medizin.
Das heißt, das wächst dann auch weiter.
Richtig, also das Fettgewebe soll idealerweise einheilen. Das tut es leider Gottes nicht immer ganz. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber das Gewebe, was dann einheilt, hat eben die Eigenschaft, eben eine regenerative Kraft auszuwirken. Und das merkt man auch zum Beispiel bei anderen Bereichen in der plastischen Chirurgie. Wir behandeln ja auch Wunden oder Defekte. Und wenn Sie dort zum Beispiel in eine schlecht heilende Wunde Fett in die Umgebung spritzen und diese Stammzellen dann wieder neues Gewebe anregen, dann verschließt sich die Wunde sehr viel schneller, als sie das ohne diese Therapie tun würde.
Lassen Sie uns konkret über Falten und Fältchen reden, weil darum geht es ja dann auch dabei, dieser Methode. Wie wird dieses Fettgewebe jetzt in die Faltenbereiche gebracht? Wird es einfach eingespritzt oder muss das operiert werden? Wie geschieht das?
Nein, es ist schon in dem Sinne eine kleine Operation, weil Sie das Fettgewebe ja gewinnen müssen. Das heißt, irgendwo müssen Sie das absaugen. Das ist jetzt nicht in einem großen Maße. Insbesondere fürs Gesicht brauchen Sie keine große Menge. Und dann wird es letztendlich mit einer ganz feinen Kanüle in einer bestimmten Technik, das heißt mit schnellen Bewegungen, in das gesunde Gewebe eingefächert, eingebracht. Der Hintergedanke ist, dass die Fettzellen dort überleben und dort wieder Anschluss an Gefäße bekommen, damit sie dort eben weiter wachsen können. Wir beobachten dann zum Beispiel nach 3 bis 6 Monaten, dass sich auch die Hautqualität verbessert, weil dort dann eben dieser Verjüngungseffekt, dieser regenerative Effekt einsetzt, dass Narben besser werden, dass Falten verschwinden oder dass eben so kleine Fältchen im Bereich des Munds zum Beispiel verschwinden oder eben abgeflacht werden können.
Also man kommt als Patient nicht einfach nur so bei Ihnen vorbei, lässt Sie operieren und ist wieder weg, sondern nach mehreren Monaten sehen Sie auch, was daraus geworden ist.
Was daraus geworden ist, es kann durchaus sein, dass man eine zweite oder auch eine dritte Sitzung mal braucht. Der Vorteil dafür ist natürlich, Sie haben keine Fremdmaterialien, die ständig wieder neu eingespritzt werden müssen, sondern das, was dann wirklich eingeheilt ist, das bleibt dann auch. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Füllmaterialien, die Filler, die bauen sich ja in der Regel nach 6 bis 8 Monaten ab und müssen dann wieder neu injiziert werden. Das hat man beim Eigenfett letztendlich nicht.
Mit diesen Fillern meinen Sie sowas wie Botox zum Beispiel?
Botox ist streng genommen kein Filler, sondern Hyaluronsäure wäre jetzt der klassische Filler, der, ich sag mal, in 90% der Fälle angewendet wird. Botox ist ja eher ein Gift in Anführungszeichen, was die Muskulatur abschwächt, etwas lähmt und dadurch die Falten nicht richtig entstehen. Es ist kein Füllmaterial, mit dem man die Falten letztendlich auffüllt.
Ja, so. Gleich was genannt. Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es denn jetzt da bei dem Gewebe, das Sie entnehmen?
Beim Eigenfett selber ist es natürlich so, wenn man zu aggressiv das Fett entfernt, dass dort Dellen entstehen können. Das wäre jetzt das kleinste Übel. Aber wenn man zum Beispiel die Injektion an der falschen Stelle macht, zu oberflächlich macht, im Lidbereich vielleicht nicht ganz akkurat arbeitet, dann können eben auch Beulen entstehen. Oder Dellen entstehen, die sichtbar sind, die dann teilweise fühlbar sind. Die sind dann auch nicht einfach zu entfernen, weil das Gewebe ja einheilt und eigentlich dauerhaft dann da bleibt. Da kommt es also schon wirklich darauf an, dass man das kann, dass man das gelernt hat und dass man da eben auch die richtige Technik verwendet.
Wir haben jetzt sozusagen über die kleinen Falten und Fältchen im Gesicht gesprochen, aber man kann das Fettgewebe auch nutzen, um zum Beispiel ist woanders unterzubringen, auch zum Beispiel für Brustvergrößerung.
Absolut.
Immer noch der Klassiker.
Ja. Das Verfahren wird immer feiner, das wird immer besser eigentlich, weil man immer mehr dazu lernt, wie man das richtig macht. Und mittlerweile ist es sogar möglich, dass wir mit diesen Fettinjektionen komplette Brüste rekonstruieren können, praktisch aus dem Nichts. Momentan ist der Trend in Anführungszeichen auch dahingehend, wenn Patienten gar keine Implantate mehr haben wollen, weil sie meinen, sie nicht mehr zu vertragen, dass man dann eben zum Beispiel hingeht und die Implantate herausnimmt und mit Eigenfett ersetzt. Das ist nicht grenzenlos möglich. Also man kann in der Regel 200 bis 250 Kubik pro Sitzung ersetzen. Aber wenn man bereit ist, da zum Beispiel eine zweite oder eine dritte Sitzung zu machen, dann gibt es durchaus ansehnliche Ergebnisse mit diesem Fett. Und das ist wirklich eine gute Alternative zu einer Silikonprothese.
Ja. Nun geht es ja auch nicht nur darum, sozusagen Fettgewebe woanders hinzubewegen, sondern manchmal gibt es ja auch Körperbereiche, wo deutlich zu viel Fett dran sitzt.
Ja.
Und zu den besonders häufigen Operationen in Deutschland gehört das Fettabsaugen oder die Liposuktion. Und damit wird eben zum Beispiel das sogenannte Lipödem behandelt, das praktisch nur bei Frauen auftritt. Dabei sammelt sich Fettgewebe seitlich an den Hüften und an den Oberschenkeln. Das wird umgangssprachlich auch Reiterhosensyndrom genannt. In schweren Fällen zahlt die Krankenkasse sogar den Eingriff. Ansonsten ist es natürlich eine Schönheitsoperation. Mein Kollege Lennart Pyritz hat am Uniklinikum Bonn ein Vorgespräch für eine solche ästhetische Operation begleitet.
Aufgeregt?
Ja.
Ja.
Schon.
Gehört so ein bisschen dazu. Ja. Aber wir passen alle gut auf Sie auf.
Das Zentrum für ambulantes Operieren am Universitätsklinikum Bonn. Betten werden hin und her geschoben, OP-Pläne besprochen. Ein Teil des großen Raums ist durch grüne Stoffvorhänge in mehrere kleine Behandlungszimmer unterteilt. In einem davon steht die 26-jährige Jennifer mit OP-Hemd und nackten Beinen neben einem großen Spiegel. Vor ihr sitzt Klaus Walgenbach, ärztlicher Leiter der plastischen und ästhetischen Chirurgie am Universitätsklinikum Bonn.
Also, was wir heute machen, ist eine Absaugung im Bereich der Beine. Bei Ihnen wurde ein sogenanntes Lipödem diagnostiziert. Das ist eine Fettverteilungsstörung. Das ist zum Glück noch nicht ganz so ausgeprägt bei Ihnen. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, frühzeitig was zu machen, damit es eben nicht schlimmer wird und Sie einfach wieder ein normal geformtes Bein haben. Welche Stellen stören Sie am meisten?
Die Patientin überlegt kurz.
Eigentlich, ich mag meine ganzen Beine nicht. Am meisten stören tun jedoch die Oberschenkel, Vorderseite und Rückseite. Auch hier die Seiten, Reiterhosen nennt man das, glaube ich. Und ja, ich habe auch überhaupt gar keine erkennbaren Knie mehr. Also ich mag meine Beine komplett gar nicht.
Gut, das wollen wir heute ändern.
Klaus Walgenbach macht Fotos von den Beinen der Patientin.
Jetzt mal bitte halb schräg drehen. Ja.
Dann nimmt er einen schwarzen Stift und zeichnet auf den Beinen die Areale ein, aus denen in der anschließenden OP Fett abgesaugt werden soll. Die Patientin begutachtet die Linien im Spiegel.
Wo würden Sie sagen, am Unterschenkel? Hier geht es, ne? Aber hier ist so ein bisschen, ne?
Ja, ich finde, das setzt sich je nachdem, wenn ich gearbeitet habe, auch sehr an der Sockenkante, sage ich mal, ab.
Ja, das machen wir bis hier runter.
Der Ausgangszustand der Beine ist dokumentiert, die Orientierungslinien für die OP aufgezeichnet. Gleich wird die Patientin im Bett aus dem Vorbereitungsraum geschoben und das Anästhesie-Team wird die Narkose einleiten. Jennifer blickt positiv auf den Eingriff.
Ich finde, ich bin noch relativ gelassen dafür, dass ich die ganze letzte Nacht nicht geschlafen habe. Aber doch, man weiß, man wacht auf und das, wo man halt die ganzen letzten Jahre mit zu kämpfen hatte, dass das besser wird. Ja.
2 bis 2,5 Stunden wird die OP unter Vollnarkose dauern. Mehrere Liter Fett sollen dabei abgesaugt werden.
Wir gehen dann hin, wenn alles desinfiziert ist und vorbereitet ist, setzen einige kleine Stiche. Über diese Stiche wird erst eine vorbereitende Lösung ins Gewebe infiltriert. Dann wartet man etwas und danach geht man mit unterschiedlich dicken Absaugkanülen eben an das Fettgewebe ran, nimmt zuerst Volumen raus und macht dann mit den dünnen Kanülen am Ende die Feinkonturierung, damit eben Dellen, Unebenheiten möglichst vermieden werden, damit eine symmetrische Kontur entsteht, Hüften gleich geformt sind, Knie, Oberschenkel. Das bekommt man eigentlich ganz gut hin und wir werden circa 2, 2,5 Stunden damit beschäftigt sein.
Fett absaugen an den Beinen, ein Beitrag von Lennart Pyritz. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema ästhetische Chirurgie zwischen Schönheit und Risiko. Unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Dirk Frank Richter, Chefarzt der Abteilung für plastische Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling. Und außerdem ist er Präsident der Internationalen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Dr. Richter, Schönheitsoperationen werden normalerweise nicht von den Kassen bezahlt. Bei schweren Lipödem-Fällen, so wie hier vielleicht auch der Fall war, also bei diesen Reiterhosen, ist es seit diesem Jahr aber anders. Unter welchen Voraussetzungen werden die Behandlungskosten von Krankenkassen übernommen?
Ja, wir begrüßen natürlich diese Entwicklung, die ganz kurzfristig in die Gänge gekommen ist, dass das Lipödem im Stadium 3 von den Krankenkassen übernommen werden soll. Das sind die Patienten, die am meisten leiden, die wirklich verformte Beine haben, die starke Schmerzen haben in den Beinen, Druckgefühle, die sich kaum bewegen können.
Stadium 3 hört sich stark an. Ja. Es gibt davor noch Stadium 1
und 2 und es gibt kein Stadium 4. Ja. Also das, beziehungsweise dann ist das Lymphödem mit dabei. Ja. Die Patienten im Stadium 1 und 2 haben natürlich auch Beschwerden, aber dadurch, dass das eine fortschreitende Erkrankung ist, ist das Stadium 3 halt das Stadium, was von den Krankenkassen jetzt bezahlt werden soll.
Stadium 1 und 2 muss man selber bezahlen. Mhm. Was für Kosten kommen da auf einen ungefähr zu?
Man muss immer schauen, wie viele Sitzungen erforderlich sind. Das hängt ein bisschen von dem Setting ab, wo man das machen lässt. Wenn man stationär operiert, das heißt also eine postoperative Überwachungsmöglichkeit hat, dann kann man mehr als 3 Liter absaugen. Wenn man das ambulant macht, dann sollte man das aus Sicherheitsgründen nicht tun. So sieht es die Leitlinie vor. Pro Sitzung kann man rechnen zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Manchmal sind mehrere Sitzungen erforderlich.
Sind ästhetische Operationen eigentlich hauptsächlich eine Frauensache oder gibt es auch viele Männer, die zu Ihnen kommen?
Wir wissen von der Statistik, dass ungefähr 25% der Patienten Männer sind. Das Lipödem selber, wovon wir gerade gesprochen haben, ist eine reine Erkrankung bei der Frau. Mhm. Die Männer haben natürlich auch ihre Wehwehchen in Anführungszeichen. Die unterscheiden sich teilweise deutlich von dem Spektrum bei Frauen. Hier stehen mehr die Eingriffe, die kleineren Eingriffe wie Schlupflider oder kleinere Fettabsaugung im Vordergrund.
Wie ist das mit der Betonung typisch männlicher Körperpartien, Brust und Muskeln? Kommen da Patienten auch zu Ihnen?
Ja, es gibt natürlich auch Veränderungen, die hormonell bedingt sind bei uns Männern. Das heißt, im Alter entwickeln wir auch eine Männerbrust, die manchmal störend ist, die manchmal entstellend ist. Und da kann man mit relativ überschaubaren Methoden, sprich mit Fettabsaugungen, schon einiges bewirken und die Lebensqualität verbessern.
Die Lebensqualität verbessern, sagen Sie. Geht es einem Patienten denn nach der Operation besser als vorher?
Das ist das Ideal, was wir anstreben. Das hängt aber im Wesentlichen auch mit einer guten Indikationsstellung zusammen. Wenn der Patient geeignet ist für eine entsprechende Operation, dann sollte es in der Regel so sein, dass der Patient zufrieden ist. Wenn wir aber mehr psychologische Gründe im Vordergrund haben, vielleicht gerade eine Lebenskrise oder eine Depression, die wir nicht rechtzeitig erkannt haben, dann wird eine ästhetische Operation selten zum Erfolg führen, weil die Ursache eine ganz andere ist.
Das heißt, Sie raten manchmal auch ab von der Operation?
Unbedingt. Also das ist der Ratschlag an jeden Anfänger im Beruf, dass man eigentlich nur die Sachen operieren sollte, die man tatsächlich nachvollziehen kann, wo man auch wirklich eine gute Indikation sieht und wo man Patienten letztendlich hat, die eine klare und realistische Vorstellung von dem haben, was man erreichen kann und möchte.
Das ist dann, wenn Sie zuraten. Wann raten Sie ab von der Operation?
Bei unrealistischen Erwartungen, wenn die Patienten hoffen, das und das wird der Fall sein und das ist nicht erzielbar. Oder es gibt sogar Erkrankungen, die sogenannte Dysmorphophobie, wo sich Patienten mit einem Schönheitsmakel über das normale Maß hinaus beschäftigen. Das heißt also, wo sie letztendlich glauben, sie sind entstellt, aber niemand anders sieht diesen Makel. Das können sie nicht operieren, das können sie nicht heilen, da können nur Psychologen helfen.
Zu Beginn hatten wir über die jungen Patienten gesprochen, die zu Ihnen kommen, die immer jünger werdenden Patienten. Raten Sie denen, gibt es da auch Operationen, wo Sie sagen, das sollte man in der Jugend gerade nicht machen?
Ich würde eher sagen, gerade in der Jugend sollte man diese Art der Operationen kaum machen, weil meistens ja Altersspuren beseitigt werden in der ästhetischen Chirurgie. Ummodellierende Operationen sind immer gefährlich, weil sie in die Persönlichkeitsstruktur eingreifen. Das ist bei einer Nasenkorrektur so. Das ist anders als bei einer Schlupflidoperation, wo man danach vielleicht einfach frischer aussieht. Aber eine andere Nase verändert jemanden. Das wird das Umfeld sehen. Man fühlt sich vielleicht auch anders. Das ist ein Eingriff in die Psyche.
Es gibt unglaublich viele verschiedene Schönheitsoperationen. Ja. Nicht jeder Operateur kann alle können. Wie findet man für sich selbst den richtigen Schönheitschirurgen?
Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass man an einen gut ausgebildeten plastischen Chirurgen kommt. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat eine mindestens 6-jährige Facharztausbildung im Fachgebiet vorzuweisen. Das heißt noch nicht, dass er auch alles kann. Er hat auch da seine Schwerpunkte. Wir empfehlen eigentlich immer, den Hausarzt auch mal zu fragen. Der kennt in der Regel sein Umfeld. Der kennt in der Regel auch viele Patienten, die bereits vielleicht haben etwas machen lassen und kann eben auch auf seriöse Kollegen verweisen. Die Vereinigung der deutschen ästhetischen plastischen Chirurgen kann auch eine Mitgliederliste oder die Deutsche Gesellschaft für plastisch-rekonstruktive Chirurgie eine Mitgliederliste schicken oder auf der Webseite finden Sie dort entsprechend ausgebildete Kollegen.
Im Web, im Internet findet man sehr, sehr viel zum Thema Schönheitschirurgie. Ja. Das kann auch irritieren. Unser Schwerpunktthema heute: ästhetische Chirurgie zwischen Schönheit und Risiko. Zum Gast im Studio ist Dr. Dirk Frank Richter, Chefarzt der Abteilung für plastische Chirurgie. Und wir haben viele, viele weitere Fragen bekommen. Es ist jetzt schon so knapp vor den Nachrichten, da möchte ich niemanden kurz abwürgen, sondern wir nehmen ein E-Mail. Es hat uns eine Hörerin geschrieben, die unter extremen Augenringen leidet. Eine Vertiefung von 2 Zentimeter unterhalb der Augen, die trotz Schminke sehr auffällig sind. Sie wird dauernd darauf angesprochen. Was könnte man machen? Die Hörerin hat von der Transplantation gehört.
Da meint sie wahrscheinlich auch die Fetttransplantation, die wir vorhin schon kurz angerissen haben. Das ist eine Möglichkeit, dass man das mit Eigenfett unterspritzt. Die einfachste Methode und vielleicht so der Einstieg in die Behandlung wäre eine Unterspritzung, zum Beispiel mit Hyaluronsäure, was man gut in dem Bereich machen kann. Das hält 6 bis 8 Monate. Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann man immer noch überlegen, ob man das Eigenfett dann machen lässt oder unter Umständen ist dann auch eine Unterlidkorrektur erforderlich, wo dann eben das Fettgewebe in der Umgebung verteilt wird.
Eine andere Frage. Die Tochter einer Freundin hat sich gestern einer Schönheitsoperation unterzogen und hat starke Schmerzen an den Schwangerschaftsfalten am Bauch. Die Frage, sollen zu Hause Komplikationen auftreten? Kann sie dann gegebenenfalls im Krankenhaus woanders eingeliefert werden in der Nähe?
Das ist grundsätzlich mal möglich in Deutschland und die Gesetzeslage ist so, dass die Krankenkassen das primär mal übernehmen müssen. Wenn die Ursache allerdings ganz kosmetisch war, der Eingriff, dann kann es sein, dass die Kassen das Geld für die Komplikationsbehandlung zurückfordern.
Deutschlandfunk, Sprechstunde.
Im Studio Carsten Schröder. Willkommen zum dritten Teil der Sprechstunde, in der es heute um ästhetische Chirurgie, um plastische Chirurgie oder ganz allgemein um Schönheitschirurgie geht. Wir haben gesprochen über die Moden und die sich ändernden ästhetischen Vorstellungen, denen Schönheitsoperationen unterliegen, über konkret und häufig durchgeführte Eingriffe wie Fettabsaugen und Facelifting. Und Sie können sich telefonisch mit Ihren Fragen oder Ihren Erfahrungen an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Worüber wir bislang nur am Rande gesprochen haben, sind die Risiken, die mit Schönheitsoperationen einhergehen können. Dass Schönheitsoperationen unter Umständen sogar lebensgefährlich werden können, zeigt der Fall von 2 Frauen aus Düsseldorf, die im vergangenen Jahr gestorben sind, nachdem sie ihren Po haben vergrößern lassen. Das wurde mit einem speziellen Eingriff gemacht, dem sogenannten Brazilian Butt Lift. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Dennis von Heimburg. Er ist Präsident der Deutschen Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Und ich fragte ihn zunächst, warum dieser Eingriff, dieser Brazilian Butt Lift, so gefährlich ist.
Naja, jeder Eingriff ist letztlich eine Schädigung des Körpers zunächst einmal und kann natürlich auch zu Komplikationen führen, die in ganz seltenen Fällen tatsächlich so schwer sind, dass sie zum Tode führen. Bei dem Brazilian Butt ganz speziell werden große Mengen Fettgewebe des eigenen Patienten, also Eigenfettgewebe, welches zunächst entnommen wird, in den Körper gespritzt durch Kanülen, also stumpfe Metallnadeln. Und wenn man dort in gewisse Gegenden kommt, kann das sehr gefährlich sein, weil das Fettgewebe dann möglicherweise ins Gefäßsystem gelangt und dann über das Herz in die Lunge gelangt und dort zu Verstopfungen führt.
Ist das so eine Art Fettembolie? Oder wie
muss das ich... wäre tatsächlich eine Fettembolie, ja.
Das ist dieser spezielle Fall, aber lassen Sie uns das generell betrachten. Werden die Risiken von Schönheitsoperationen zu schnell unterschätzt?
Also das möchte ich zunächst einmal nicht sagen. Ein ausgebildeter plastischer Chirurg sollte die Komplikationen kennen, sie auch beherrschen und auch darüber aufklären. Möglicherweise werden sie aber auch in der Bevölkerung unterschätzt. Also man entscheidet sich vielleicht schnell zu einer Operation, ohne tatsächlich alle möglichen Komplikationen beleuchtet zu haben und sich der Folgen klar zu werden, die eventuell daraus erwachsen können.
Was sind denn eigentlich so die Risiken und die Probleme bei Schönheitsoperationen?
Also allgemein bei allen Operationen, sie haben immer die Möglichkeit, dass sie bluten, dass sie eine Blutung unter die Haut haben oder Blut verlieren, dass es zu einer Infektion kommt, dass es zu Schwellungen kommt und zu am Ende auch unschönen Ergebnissen, also unerwünschten Folgen einer Operation. Und dann gibt es für jeden speziellen Fall spezielle Gefahren, wie zum Beispiel für das Brazilian Butt, da sprach ich gerade von.
Wie häufig sind Probleme bei oder nach Schönheitsoperationen?
Definieren Sie Probleme jetzt im Falle von schwerwiegenden oder einfach
normalen? Das kann man ja vielleicht auch unterscheiden, dass man sagt, es gibt relativ häufig kleine Probleme und große gibt es nur seltener.
Ich weiß nicht, genau, also richtige Probleme, also für schwerwiegende sind sehr selten. Aber wir definieren auch teilweise ein unschönes Resultat als Komplikation und müssen dann gelegentlich nacharbeiten. Das ist auch normal.
Das ist normal. Wie häufig kommt es dann vor?
Ich würde sagen 10% der Fälle, wo man nochmal eine Narbenkorrektur macht oder ein bisschen eine Korrektur der Oberfläche vornimmt.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang denn die Qualifikation der Ärzte? Wer darf in Deutschland Schönheitsoperationen überhaupt durchführen?
Ja, Deutschland ist zwar ein sehr reguliertes Land, aber tatsächlich ist es so, dass die Schönheitsoperationen von allen durchgeführt werden können, rechtlich gesehen, die Arzt sind. Also die Approbation, die Bestallung als Arzt berechtigt in Deutschland zur Tätigkeit dieser Art von Chirurgie.
Das heißt, jeder Mediziner darf sich auch Schönheitschirurg nennen.
Da haben Sie genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist dieser Begriff, den wir gar nicht mögen. Der Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt und kann tatsächlich von all diesen Ärzten benutzt werden. Ja.
Gibt es denn auch eine Facharztausbildung zum ästhetischen Chirurgen?
Es ist so, dass die Ärztekammer den Begriff der ästhetischen Chirurgie vor einigen Jahren eingeführt haben. Das ist der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Also der Facharzt wurde damit so erweitert. Und der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat eine 6 Jahre Mindestausbildung. Und daran schließen sich dann auch eine große Anzahl von Operationen, Prüfungen und so weiter, die zumindest dazu führt, dass man eine gute Erfahrung in dem Bereich schon sammeln konnte.
Man will sich als Patient oder auch als Kunde, ich weiß gar nicht, was da der richtige Ausdruck ist. Natürlich, man will sich natürlich auch in die Hand eines erfahrenen und gut ausgebildeten ästhetisch-plastischen Chirurgen begeben. Woran erkenne ich den?
Also zunächst einmal, ich darf das sagen, wir bevorzugen den Begriff des Patienten, also denn wir sind immer noch trotzdem Ärzte. Also ich selber habe über meinen Verband eine Checkliste erstellt für Patienten, die einen Arzt suchen, und Tatsache hilft, dass sie dann schauen, wer in Berufsverbänden aktiv ist, denn die Berufsverbände ihre Mitglieder stark filtern und nach der Qualifikation sehen, das heißt die Anzahl der Operationen, die Qualität der Operationen und die erforderlichen Fachnachweise. Dazu gibt es im Internet zum Beispiel Berufsverbandseiten der seriösen Berufsverbände. Und dann müssen Sie sich in der Regel mindestens 2 Beratungen holen bei 2 dieser Experten. Das rate ich, damit Sie sehen, ob Sie tatsächlich sich gut aufgehoben fühlen. Auch das gehört dazu. Wir sprechen ja von einer wunscherfüllenden Medizin bei ästhetisch-chirurgischen Eingriffen und also elektiv. Das heißt, man soll das sehr gründlich auswählen.
Sie haben die verschiedenen Fachgesellschaften angesprochen. Das ist ja für einen Außenstehenden unüberschaubar. Ich habe mal nachgeguckt und bin auf 8 verschiedene Fachgesellschaften gestoßen, die sich alle mit ästhetischer Chirurgie auf die eine oder andere Weise beschäftigen. Wie kann man sich denn da als Laie orientieren und woran kann man sich orientieren?
Also auf jeden Fall die Orientierung, dass ausschließlich Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie dort Mitglieder sind. Davon sind mir tatsächlich nur 3 Gesellschaften bekannt. Das eine ist unser Mutterverband, in dem alle plastischen Chirurgen unterkommen und auch die Rekonstruktivtätigen und die Handchirurgen. Und davon gibt es 2 Abspaltungen und davon ist die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen der größte. Und ja, das ist die VDRPC.
Insgesamt gibt es ja nicht so wahnsinnig viel gesetzliche Regelungen für die Schönheitschirurgie. Der Begriff Schönheitschirurg ist ja gar nicht geschützt, haben Sie schon gesagt. Müssten da schärfere Regeln her?
Also wenn Sie mich fragen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall zu bemängeln, dass diese Zuweisung von Eingriffen an spezielle Fachgruppen erfolgen sollte. Also die Berechtigung, diese Behandlung durchzuführen, das trifft nicht nur die ästhetische Chirurgie, sondern ich denke, alles, was man erlernt hat, sollte man ausführen dürfen, wenn man die Qualifikation hat, aber nicht etwas Fachfremdes. Das sollte auf jeden Fall geregelt werden.
Vielen Dank. Das war Professor Dennis von Heimburg, Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir wollen Ihre Hörerfragen beantworten. Sie können uns noch weiter anrufen. 00800 4464 4464. Und unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Dirk Frank Richter, Chefarzt der Abteilung für Plastische Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wessling. Und er ist Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie. Am Telefon in Berlin haben wir Herrn Schreithauer. Guten Morgen, Herr Schreithauer.
Guten Morgen. Guten Morgen auch in die Runde. Ich sehe ein Hauptproblem in der Schönheitschirurgie darin, dass in vielen Fällen die Patienten sich nicht so annehmen können, wie sie sind, sondern einem Idealbild des perfekten Menschen nachjagen, das es nicht gibt. Jeder Mensch hat seine Schwächen und niemand ist perfekt. Und weil die viele Patienten sich nicht so annehmen können, wie sie sind und in der Schönheitsoperation ihre Lösung suchen, was aber keine Lösung ist, sondern eine Scheinlösung, werden die Probleme nicht geringer in vielen Fällen, sondern eher größer.
Sie könnten sich das gar nicht vorstellen, für sich eine Schönheitsoperation machen zu lassen?
Nein, aber das sehe ich als häufigen Grund, aber es gibt natürlich auch eine Bekannte von mir, hat sich eine Schönheitsoperation machen lassen, aber nicht aus kosmetischen oder ästhetischen Gründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Mhm. Weil sie hatte extrem große Brüste und diese extrem großen Brüste haben zu gesundheitlichen Problemen geführt und deswegen Schönheitsoperation durchführen lassen. Mhm. Aber nicht aus kosmetischen oder ästhetischen Gründen, sondern aus medizinischen Gründen.
Also eine Brustverkleinerung, Herr Dr. Richter, ist auch ein Grund, also dafür gibt es auch eine medizinische Indikation, ganz klar. Ja. Und dann übernehmen die Kassen das ja auch.
Korrekt. Ab einer bestimmten Größe und bestimmten Beschwerden, Rückenbeschwerden, orthopädischen Behandlungen, Haltungsschäden und so weiter, Hautprobleme, Infektionen in der Umschlagsfalte, dann übernehmen die Krankenkassen in der Regel die Eingriffe. Die reinen Straffungsoperationen sind in der Regel Selbstzahlerleistung. Das heißt, wenn die Frau mit dem Erscheinungsbild der Brust nicht mehr einverstanden ist, nach zum Beispiel einer Schwangerschaft, nach einer Stillperiode, dann ist das in der Regel eine reine ästhetische Indikation.
Aber der Punkt unseres Hörers ging eigentlich in eine andere Richtung.
Genau, wenn ich das aufgreifen darf, da komme ich vielleicht nochmal auf die richtige Indikationsstellung zurück, wo wir heute Vormittag ja drüber schon gesprochen haben, dass es immer darauf ankommt, dass die Indikation vom Facharzt genau überprüft wird. Das heißt, ist der Patient wirklich geeignet, eine Schönheitsoperation, eine ästhetische Operation zu bekommen? Sind seine Vorstellungen realistisch? Wenn das alles passt und die Operation gut durchgeführt wird, dann kann man wirklich sehr viel für diese Menschen tun. Psychologische Gründe sollten da im Vordergrund nicht stehen, aber wenn jetzt ein bestimmtes Makel da ist, dann kann man mit dieser Art der Operation durchaus wirklich zufriedenere Patienten produzieren, operieren, weil die dann selber mit sich selber im Reinen sind und sich wieder wohlfühlen in ihrer Haut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm. Herr Schreitauer, das trifft, glaube ich, auch Ihre Meinung. Und ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben viele weitere Fragen, auch eine Hörerin in Mannheim jetzt, die eine konkrete Frage nach einer Schönheitsoperation hat. Guten Morgen nach Mannheim.
Guten Morgen.
Ihre Frage, bitte.
Meine Frage ist an Herrn Dr. Richter. Ich habe Probleme mit Lippenfalten oben und unten und bin aber 76 Jahre alt. Das heißt, die Falten sind schon tiefer. Und ich habe gehört, wenn das behandelt wird, das muss eine schnelle Spritzung geben. Ist diese Spritzung senkrecht? Und meine Frage ist ja, wenn eine Spritze senkrecht gesetzt wird, dann läuft diese Flüssigkeit oder hält nicht nur am Ende der Falte, sondern läuft dann wahrscheinlich auch in die Lippen. Und hat man dann dickere Lippen, wie es manchmal so bei Schauspielerinnen furchtbar aussieht? Und ich befürworte natürlich diese Rundumfalten Eigenfettbehandlung, die finde ich echt sinnvoll. Und das ist eigentlich meine Frage. Und wie ist es, wenn man zum Beispiel diese Angela Merkel-Falten links und rechts an den Lippen, dieses Negativ, die Lippen, wenn man das spritzen lässt, würde da automatisch die untere Lippenfalten, würden die sich auch ein bisschen heben?
Das ist eine ganze Sammlung von Fragen rund um das Problem, um Lippenfalten. Ja. Geben Sie Herrn Richter die Möglichkeit, da vielleicht das auch umfassend darzustellen.
Ja, gerne. Gerne. Also diese kleinen, tieferen Lippenfältchen, die werden in der Tat einzeln unterspritzt. Das heißt also, man nimmt sich jede Falte einzeln vor und Sie brauchen keine Sorgen zu haben, dass die Flüssigkeit wieder austritt. Die bleibt in dem Gewebe und läuft nicht wieder raus. Es wird natürlich zu einem gewissen Maße die Lippe etwas aufgefüllt, aber wirklich nur zu einem gewissen Maße, wenn man diese senkrechte Faltenbehandlung macht. Wenn man jetzt nur die gesamte Lippe unterspritzt, um die Falten praktisch aufzudehnen, dann wird die Lippe größer und dann entstehen diese oftmals unschönen Schlauchlippen, die man dann nicht haben möchte. Aber mit der gezielten Faltenunterspritzung in diese senkrechten Falten kann man da eigentlich schon sehr viel Positives erreichen.
Und das bleibt auch erhalten oder geht es dann im Laufe des Jahres, der Monate
wieder weg? 6 bis 8 Monate, manchmal 12 Monate bleibt das eigentlich und dann kann man es wiederholen.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und möchte auch viele E-Mails zitieren, die wir hier haben. Eine Hörerin aus Baden-Württemberg hatte ein Basalium auf dem Nasenflügel, das es entfernt wurde und dann wurde eine Positionslappenplastik gemacht und das entstellt den Nasenflügel. Mhm. Bevor ich zu der Frage komme, müssen wir uns erstmal ein bisschen anschaulich beschreiben, was da passiert ist. Mir fehlt da die
Vorstellung. Ein Basalium ist ein bösartiger Hauttumor, Hautkrebs, der entfernt wird, der Gott sei Dank keine Metastasen macht. Und den muss man aber großzügig entfernen, damit er nicht wiederkommt. Und dann hinterlässt man dann natürlich einen Defekt. Und wenn das an der Nase ist, dann führt das natürlich häufig dazu, dass man diesen Defekt nicht einfach mit 2 Nähten zuziehen kann, weil es dann eben zu Verformungen kommt. Dann kann der Nasenflügel einfallen, wie auch immer. Deswegen bedient man sich da meistens einer Lappenplastik, das ist, was die Hörerin da schreibt. Diese Lappenplastiken funktionieren so, dass man Gewebe aus der Umgebung doch dann reinlegt. Das klappt bis zu einem gewissen Maße, aber ist natürlich nie folgenfrei. Es ist nie so, dass es ist wie vorher, sondern man hat einen Hautkrebs behandelt und man versucht, die Spuren so gut wie möglich zu beseitigen. Das gelingt in der Regel auch. Aber manchmal ist der Defekt eben so groß, dass es nicht mehr unsichtbar ist und dass man eben schon Spuren sieht. Da gibt es meistens noch Möglichkeiten der Nachkorrektur, der Verfeinerung. Da sollten Sie mit Ihrem plastischen Chirurgen drüber sprechen.
Würde denn diese Korrektur von der Kasse bezahlt werden? Das ist auch die Frage unserer Hörerin.
Die Hörerin schreibt ja, dass der Befund entstellend ist und vom Gesetzgeber ist ein entstellender Befund immer eine Korrekturleistung auch der Krankenkassen.
Mhm. Ein Hörer aus Leipzig fragt, er hat vor einem Jahr eine Fettabsaugung machen lassen. Für ihn hat dadurch ein neues Leben begonnen. Aber er will wissen, wie lange hält denn sowas an und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich wieder Fett ablagert?
Das spielt ja ein bisschen in die Stimmung der ersten Frage rein. Produzieren wir zufriedene Patienten? Offensichtlich haben wir hier einen in der Leitung, der mit dem Ergebnis zufrieden ist, wenn die Indikation für eine Fettabsaugung die richtige ist. Also nicht zur Gewichtsreduktion dient, sondern um zum Beispiel irgendwelche Pölsterchen abzusaugen, die durch Sport und Diät zurückgeblieben sind, die man nicht mehr wegbekommt. Und das ist im Alter nun mal so. Oder eben auch angeboren. Dann ist diese Art der Fettabsaugung wirklich zielführend und produziert zufriedene Patienten. Das Fett bleibt weg, das kommt nicht wieder.
Also der Hörer macht, er ist seit einem Jahr stabil, er macht auch viel Sport, ja. Das hilft dann.
Absolut. Sie müssen natürlich Ihr Körpergewicht halten, wenn Sie zunehmen, dann nehmen Sie an den Stellen, wo abgesaugt worden ist, genauso zu wie vorher auch und an den anderen Stellen auch, das ist klar.
Also da ist dann schon eine Umstellung des Lebensstils.
Ja, das ist kein Freibrief.
Telefon in Leipzig ist eine Hörerin. Guten Morgen nach Leipzig.
Hallo. Guten Tag.
Ja, wir hören Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich hatte im Oktober vergangenen Jahres ein Facelift in Leipzig, hatte tiefe Falten am Hals, also die Haut war stark erschlafft und habe viele Mimikfalten um den Mund herum. Beides wollte ich gerne entfernen lassen. Nach der Operation war ich ganz begeistert, weil die Schwellung noch vorhanden war. Der Hals war schön glatt. Jetzt sind einige Monate vergangen und die Haut ist doch wieder ziemlich erschlafft, nicht so stark wie vorher. Der Arzt hat mir gesagt, es wurden 3 cm Haut entfernt und er hat mir eine kostenlose Nachoperation angeboten. Meine Frage ist, ich bin 70 Jahre alt, ob es andere Alternativen gibt zu dieser Nachoperation, weil mich die Zeit nach der Operation schon belastet hat. Ich konnte nur auf den Rücken schlafen und die Schmerzen, wenn ich auf der Seite liege, sind eigentlich erst seit 2-3 Wochen weg.
Herr Dr. Richter.
Es ist so, dass mit einem Facelift die Falten um den Mund herum, also diese kleinen Fältchen, nie verschwinden. Es ist, da müsste man so stark ziehen, dass die Mundwinkel verzogen werden und dann produziert man ein Grimassengesicht, was man nicht haben möchte. Die meisten Patienten wollen ja ein natürliches Ergebnis und mit einem Facelift kann man diese Lippenfalten nicht behandeln. Die müssen gesondert behandelt werden. Der Hals selber, ich weiß nicht, was da besprochen wurde, ist immer Bestandteil einer Gesichtsstraffung mit dabei und der Verlauf ist oftmals so, wie Sie ihn beschreiben, dass es am Anfang alles sehr gut aussieht, auch auf dem OP-Tisch. Und je nachdem, welche Technik man macht, also aus der Tiefe das Gewebe wieder nach oben bringt und fixiert, dann halten die Ergebnisse in der Regel etwas länger. Wenn Sie aber schwaches und schlechtes Bindegewebe haben, dann kann der Chirurg machen, was er will. Dann wird das Gewebe immer wieder nachgeben. Wenn das sehr früh passiert, dann ist das natürlich sehr unschön und es ist sehr kulant, dass der Kollege Ihnen da eine Nachkorrektur anbietet. Die Alternativen, also eine Nachkorrektur würde letztendlich aber auch nur den Hals betreffen und nicht die Lippenfalten.
Ja, wenn die Nachkorrektur nur am Hals, ich habe die Operation, geht also um das Ohr herum, ja die Narben, die ich habe. Ja. Wäre das denn dann wieder derselbe Bereich, der nochmal operiert werden müsste?
Ja, also wenn im Bereich des Halses zusätzlich noch ein Schnitt gemacht werden kann unterhalb des Kinns, dann wäre das auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten müssten Sie mit Ihrem Chirurgen nochmal sprechen, ob die ganzen Narben nochmal aufgemacht werden müssten.
Vielen Dank für den Anruf und Grüße nach Leipzig. Und von dort gehen wir nach Hamburg zu Herrn Holz. Guten Morgen, Herr Holz.
Schönen guten Morgen. Wir hören Sie. Ich habe nur eine Frage zu den Facharztbezeichnungen. Gibt es den Facharzt plastische Chirurgie oder ästhetische Chirurgie auch einzeln oder gehört das immer zusammen?
Das gehört immer zusammen. Also der einzige Facharzt für ästhetische Chirurgie ist dem Facharzt für plastische Chirurgie zugeschrieben. Die Facharztbezeichnung heißt plastische und ästhetische Chirurgie. Ja. Es gibt noch die Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgen und die Hals-Nasen-Ohrenärzte, die eine Zusatzbezeichnung haben, ästhetische Operationen. Das zeigt aber nur, dass sie in diesem Bereich also auch tätig sein können und dort besondere Erfahrungen haben. Das heißt aber auch wirklich nur der Mund-Kiefer-Gesichtsbereich und der Hals-Nasen-Ohrenbereich, nicht die Brust, nicht das Gesäß, nicht die Oberschenkel.
Mhm. Okay, und den Begriff Schönheitschirurg oder den Facharzt Schönheitschirurg gibt es schon gar nicht?
Den gibt es gar nicht. Das ist, wie der Professor von Heimburg gerade schon in dem Interview festgestellt hat, jeder Arzt kann sich ohne weitere Qualifikation Schönheitschirurg oder ästhetischer Chirurg oder kosmetischer Chirurg nennen. Da gibt es leider Gottes überhaupt keine gesetzliche Regelung und das führt zu ganz deutlicher Verunsicherung bei den Patienten.
Eine wichtige Frage, die Sie gestellt haben, und gibt es denn solche Fälle, dass irgendjemand auf sein Praxisschild schreibt, ja, Dr. Eisenbart, ja, Schönheitschirurg?
Also wir haben das in unmittelbarer Nachbarschaft, dass Kollegen, die sich eigentlich auf Enddarmleiden spezialisiert haben, Schönheitsoperationen im Schwerpunkt durchführen und die leider Gottes dann auch Produzenten von vielen Komplikationen sind.
Danke Ihnen für diese Frage und wir haben noch eine Hörerin in Berlin. Guten Morgen nach Berlin. Hallo?
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, wir hören Sie.
Darf ich sprechen?
Ja, bitte.
Ja, ich habe Brustkrebs diagnostiziert und bin jetzt im Brustzentrum der Charité und höre mit Interesse, dass man mit dem Eigenfett möglicherweise es geht nicht, dass die Brust erhaltend operiert wird. Die muss weg. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich gelauscht, dass bei Ihnen möglich ist oder überhaupt möglich ist, mit dem Eigenfett das
aufzupolstern oder wie auch immer. Eine wichtige Frage, danke.
Da gibt es zwei Möglichkeiten, dass die Patienten mit dem Unterhautfettgewebe die Brust rekonstruiert bekommen. Das heißt, man nimmt also Haut, Muskulatur oder einen Teil der Muskulatur und das Unterhautfettgewebe und bringt das dann in den Brustbereich, schließt das an kleine Gefäße an. Das nennt man eine sogenannte Deep-Lappenplastik. Das ist ein größerer Eingriff, aber in dem lässt sich dann die Brust vollständig rekonstruieren. Was ich vorhin auch thematisiert habe, ist, dass man mit Eigenfettunterspritzungen, das heißt zum Beispiel durch Absaugungen am Oberschenkelbauch oder anderswo, Gewebe aufbereitet und das dann in den Bereich der amputierten Brust einspritzt. Da sollte man allerdings 2 bis 3 Jahre warten nach dem Ersteingriff, um das Gewebe besser beobachten zu können.
Danke für den Anruf und wir wünschen Ihnen für Ihren Genesungsverlauf alles Gute, denn das ist ja eine wichtige Zeit. Danke für den Anruf. Ja, das war die Sprechstunde zum Thema Schönheitschirurgie und ästhetische und plastische Chirurgie. Herzlichen Dank an Dr. Dirk Frank Richter von der Abteilung für plastische Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling.